Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen, Frau von Braun, Christine von Braun, Professorin für Literatur und Geschlechtertheorie.
Kulturwissenschaft.
Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität, aber auch eine bekannte Dokumentarfilmerin. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch Filme machen?
Ich komme kaum mehr dazu.
Ja. Sie hat darauf beziehe ich mich, zumindest anfänglich, ein Buch geschrieben, eine wunderbare Geschichte des Geldes, die natürlich eine eigene Duktus hat. Das ist keine ökonomische Theorie des Geldes, sondern, darf ich sagen, eine Geschlechtertheorie des Geldes?
Nein, nein, das ist sie auch, aber sie ist vor allen Dingen ein Versuch zu beschreiben, woher das Geld seine Glaubwürdigkeit oder seine Deckung bezieht. Ja. Und da spielen in der Tat der menschliche Körper überhaupt eine wichtige Rolle, der geschlechtliche Körper beider Geschlechter, ja.
Ja, ja wie?
Ja, oh weia. Also dann versuche ich mal kurz zu erklären. Das Geld, wie Sie ja wissen, ist ein Schriftsystem, letztlich, wenn man es überhaupt definieren will. Und das Geld ist immer abstrakter geworden, hat sich immer mehr gelöst von allen Möglichkeiten einer materiellen Bindung. Und es gibt grob gesagt drei Formen der Gelddeckung. Das eine ist die Anbindung an materielle Werte. Diese Form der Deckung haben wir spätestens, seitdem wir den Goldstandard aufgegeben haben, endgültig verlassen. Dann gibt es eine zweite Form der Deckung, die durch die Autorität ein Staat, ein Herrscher, eine Gottheit beglaubigt, das Geld, das emittiert wird in dieser Gemeinschaft. Diese Form der Deckung ist von Staaten und Herrschern immer wieder missbraucht worden, um unterwertiges Geld unter die Leute zu bringen, Inflationen auszulösen, hat also auch zunehmend an Glaubwürdigkeit verloren. Und dann kommt die dritte Form der Gelddeckung, die eigentlich erst in Griechenland mit den geprägten Münzen entsteht, auf denen eine Erinnerung an das Opfer im Tempel, das ist also ein sakral beglaubigtes Geld. Also im Tempel findet eine große Opfermahlzeit statt und die, die an dieser Opfermahlzeit teilnehmen können, bekommen einen kleinen Spieß, der heißt Obolos, wovon unser Obolus kommt. Und diese kleinen Spieße haben einen eigenen sakral beglaubigten Wert, weil sie im Tausch mit den Göttern von dem Opfer selbst erzählen und damit Eigentum der Gottheit sind. Daher kommt ihre Deckung. Und diese Spieße, die dann in Münzen mit aufgeprägten Opferzeichen in den profanen Handel übergehen, werden dann zunehmend über die Ökonomie entscheiden. Und da beginnt eigentlich die Zeichenhaftigkeit des Geldes, mit der wir es zu tun haben, die sich aber bis heute auf diesen sakralen Opferkult zurückbezieht. Also was man zum Beispiel daran sehen kann, dass unsere Geldlogos, also dass Sie haben alle vor Augen das amerikanische Dollarzeichen mit den zwei Strichen durch das S, das englische Pfund mit den zwei Querstrichen, neuerdings den Euro. Diese zwei Striche sind Relikte der Stieropfer, der Stierhörner, die auf den Münzen auch geprägt wurden und erinnern bis heute also sozusagen an das Opfer. Wenn man jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, was ist eigentlich das Opfer? Das Opfer ist, entsteht, die ersten Gesellschaften, die überhaupt Opfer darbringen, sind Gesellschaften, die in die Landwirtschaft, in die Natur eingreifen, sich also schuldig machen gegenüber der Gottheit oder gegenüber der Schöpfung und diese Schuld abzutragen versuchen, indem sie das erstgeborene Lamm, die erste Frucht des Feldes opfern. Hinter jedem Opfer steht aber letztlich der Mensch selber, lässt sich noch an vielen Opferriten festmachen. Ein Opfer ist nur etwas wert, wenn es etwas von mir selber gibt. Das ist wie in der Gesellschaft der Gabe. Ich gebe Ihnen was, damit ich etwas von Ihnen zurückgebe. Von Lévi-Strauss sehr schön beschrieben, dass das größte Opfer, das überhaupt zwischen Gemeinschaften gegeben werden kann, die Frauen der Gemeinschaft sind, damit die Gemeinschaft wieder eine Frau von der anderen zurückbekommt. Also es ist immer das eigene, was in diesem Opfer drinstecken muss und so auch bei dem Opfer gegenüber der Gottheit, so dass Also so
die Wie kommt das Geld jetzt? Wie kommt, also das sind ja da, sozusagen
genau,
das sind ja
Tiere, also diese Gegenstände. Opferriten, diese Opferriten finden in den Tempeln der Fruchtbarkeitsgöttin statt. Mhm. Und dort stehen dann später auch die ersten Münzen. Das heißt, dieser Gedanke des Opfers, das gleichzeitig Segen, Fruchtbarkeit bringen soll, geht auf die Geldwirtschaft über und ist der Grund, weshalb wir es in der Geldwirtschaft immerzu mit Vorstellungen von Wachstum, von Blüte, Liquidität und so weiter. Also dieses ganze Vokabular aus der Fruchtbarkeitslogik geht in die Geldwirtschaft selber über. Nur, wir müssen immer daran denken, dass gleichzeitig der Opfergedanke auch dahinter steht. Also dass es keine Fruchtbarkeit ohne ein gleichzeitiges Opfer gibt.
Aber wenn das Geld im heiligen Bereich entsteht und dort Opfer ist, wie kommt es denn ins Profane? Weil der Geldumlauf unter den Kaufleuten ist ja gewissermaßen nicht unbedingt Gottesdienst.
Naja, also wenn Sie, zunächst mal geht es in den profanen Bereich hinüber, weil es einfach die glaubwürdigste Form der Gelddeckung war, nachdem die anderen beiden Gelddeckungen schon ziemlich schnell gezeigt haben, dass sie nicht sehr weit gehen. Und insofern war das die längste und nachhaltigste Form der Beglaubigung. Und aus genau dem Grund sind ja zum Beispiel auch die Banken und Börsen, die dann ab dem 16., 17. Jahrhundert entstehen, haben alle die Architektur des griechischen Tempels. Sie appellieren also an diese Glaubwürdigkeit aus dem sakralen Opferkult. Aber dann kommt natürlich hinzu, dass es kein anderes kulturelles Terrain gab, das diesen Gedanken von Opfer verbunden mit Inkarnation so deutlich weitertragen konnte wie die christliche Religion. Es ist kein Zufall, dass die Geldwirtschaft sich weiterentwickelt hat im christlichen Kulturraum und dass der Kapitalismus im christlichen Kulturraum entstanden ist. Die Theologie des Christentums hat das ideale Terrain gegeben, um diesen aus der Antike stammenden Opfer-Fruchtbarkeitsgedanken weiterzuführen. Und Sie haben vorhin schon von dem Fegefeuer gesprochen, von den Pfandhäusern und vielen anderen Institutionen, die dann kirchlich geschaffen wurden und die tatsächlich auch historisch dann diese Wirkmacht von Opfer und Fruchtbarkeit weitergeführt haben.
Gibt es auch ein Verhältnis von Opfer und Schuld? Und Schulden?
Es steht natürlich auch im Verhältnis von Opfer, Schuld und Schuld und Schulden. Also in der das Vaterunser spricht ja ausdrücklich, wir vergeben nicht irgendwelchen Sündern, sondern wir vergeben den Gläubigern. Und im Italienischen auch, wo diese Nähe von, wo man viel stärker differenzieren könnte zwischen Schuld und Schulden, auch dort ist dieses ökonomische Vokabular im Vaterunser erhalten geblieben. Also das wurde durchaus gedacht und ich glaube, man muss noch einen Gedanken mit aufnehmen in diese christliche Logik des Geldes, dass in allen anderen Religionen, wo es Opferkulte gibt, gibt der Mensch, damit Gott zurückgibt. Die christliche Religion ist die einzige, wo Gott sich opfert, in seinem Sohn opfert und damit praktisch die Unmöglichkeit einführt einer Rückgabe, einer Gabe, die zurückgegeben kann. Das heißt, hier entsteht eine Schuld, aus der es für den Gläubigen eigentlich keinen Ausweg gibt. Wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb dann irgendwann Gott abgeschafft werden muss, was aber natürlich dann wiederum die Tötung Gottes impliziert, also wiederum eine Schuld, aus der der Mensch in der christlichen Gesellschaft eigentlich historisch nicht herauskommt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb dieser ökonomische Gedanke, dass wir endlich genügend Geld produzieren, um uns endgültig aus dieser Schuld gegenüber Gott zu befreien, dass dieser ökonomische Gedanke eine der Triebfedern der Entstehung des Kapitalismus.
Das ist ein interessanter Gedanke, weil der würde ja gewissermaßen der Unendlichkeit der Schöpfung ein menschliches Unendliches, nämlich der potenzielle Reichtum, gegenstellen. Aber da wir ja Menschen sind, wenn wir Christen wären und so denken, müssten wir ja doch wissen, dass unsere Unendlichkeit kleiner ist als die Fülle der Schöpfung. Das heißt, dass wir es nie erreichen können. Naja, warum glaubt man trotzdem, dass es geht?
Naja, weil immer irgendjemand den Preis des Geldes zahlt. Ich sage also bis in die moderne Ökonomie hinein, ist dieser Opfergedanken erhalten geblieben? Also wenn Lehman pleite macht, dann sind es eben 6 Millionen Arbeitslose, die in Amerika ihre Behausung und ihren Job verloren haben, weil einige dachten, das Geld sei unendlich vermehrbar. Das heißt, sie haben noch immer die Gelddeckung über den menschlichen Körper, wie es ursprünglich im Opfergedanken auch drin steckt. Und dieser Gedanke beherrscht bis heute unsere Ökonomie. Und das ist, glaube ich, eine der Erkenntnisse, die wir aus dieser ökonomischen Krise ziehen können und die auch einige, glaube ich, dann doch gezogen haben.
Darf ich
da
nochmal nachfragen? Also Sie betonen ja in dem Teil, den ich gelesen habe, ja auch die zunehmende Zeichenhaftigkeit des Geldes. Sie haben ja diese schöne Hostienspiegelung, die Hostie als Münze und Münze übernimmt das, was Hostie auch ausdrückt. Aber nur als eine Station in einem weiteren Gang. Wenn aber sozusagen letzthin alles Körper sind, die gewissermaßen repräsentieren, dann haben Sie ja doch wieder eine Substanz des Geldes, obwohl sozusagen hochwertig die Zeichenhaftigkeit, ne, denn wenn ich einen 10-Euro-Schein raushole, der ist ja nichts wert. Der ist nur eine Forderung auf die Möglichkeit, dass Gesellschaft das nimmt. Wenn Gesellschaft das nicht nimmt, ist es nichts mehr wert. Ne? Also es ist sozusagen im Grunde nur ein Zeichen einer Möglichkeit des Kaufes, eine Forderung, die nicht gelten muss. Die nur so lange Geld, wie Sie sie akzeptieren.
Ja, aber solange Sie Schein haben, haben Sie es ja noch gut. Aber wir haben es ja heute inzwischen mit elektronischen Impulsen zu tun. Also die Sie bestenfalls noch mit den Augen sehen können, aber nicht mal mehr anfassen können. Also diese Abstraktheit und Zeichenhaftigkeit, die ist noch viel größer geworden. Und ich sage, mit dieser Zeichenhaftigkeit kommt permanent dieser Deckungsgedanke. Mhm. Er stellt sich umso dringlicher, dieser Deckungsgedanke, der Deckungsgedanke, dass irgendwie der menschliche Körper dafür herhalten muss. Und im letzten Kapitel habe ich dann eben auch beschrieben, dass der Ausweg des Geldes, also wenn man dem Geld mal ein Ich zugestehen will, dass der Ausweg des Geldes inzwischen darin besteht, seine eigenen Körper zu produzieren, im Biokapitalismus oder eben auch in der Reproduktionstechnologie, wo wir inzwischen eingefrorene Embryonen, eingefrorenen Samen, den können Sie billiger haben als eingefrorene Eier und so weiter, aber in jedem Fall sind die bankgelagert dort abrufbar und sind sozusagen die Möglichkeit des Geldes geworden, seine eigenen leiblichen und nicht nur zeichenhaften Sprösslinge hervorzubringen.
Darf ich noch eine Frage stellen, weil so wie Sie es beantwortet haben, sind Sie auf dankenswerterweise auf meinen Track dieser christlichen Entwicklung gegangen. Ich habe jetzt das zweite Kapitel bei Ihnen gerade auch auf Schulden in gelesen und da betonen Sie jetzt ganz stark den jüdischen Einfluss in Europa. Wollen Sie das vielleicht nochmal in Relation setzen, weil Sie dazu gerade nichts gesagt haben?
Ja, also ich habe einfach, um zu beschreiben, wie stark die christliche Logik des Geldes anschließt an die antike Opferlogik, einfach auch nochmal gezeigt, wie das Geld im Islam einerseits, aber noch ausführlicher, wie es in der jüdischen Religion funktioniert. Und da gibt es die Talmud-Gelehrten, die immer wieder gefragt werden, ja, welches Geld kann ich denn akzeptieren? Und die sagen, entweder das Geld ist durch Edelmetalle gedeckt, das war eine allgemein anerkannte Form der Gelddeckung, oder aber es ist kurantfähig. Kurantfähig heißt, jemand anderer akzeptiert das in einer anderen Gemeinde, wird es als eine gängige Währung akzeptiert. Nie und nimmer finden Sie dort den Opfergedanken. Die Vorstellung, dass das Geld durch ein Opfer gedeckt, beglaubigt werden könnte, finden Sie nicht in der jüdischen Religion. Im Gegenteil, wenn ein Gläubiger im Tempel opfern will, dann und einen weiten Weg vor sich hat, wo vielleicht das Lamm, das er unter dem Arm hat, den Weg nicht erreicht oder es zu schwer ist zu tragen, dann kann er das Lamm, das er hat, verkaufen an seinem Ort, seine lange Wanderung aufnehmen und in Jerusalem wiederum ein Lamm kaufen. Nie und nimmer darf er Geld als Opfer im Tempel abgeben. Das heißt, da haben Sie eine ganz andere Logik der Gelddeckung in der jüdischen Religion und die ist wiederum sehr aufschlussreich für das, was sich in der christlichen Gesellschaft abspielt.
Darf ich nochmal fragen, ich habe jetzt ehrlich gesagt Ihr Buch nicht zu Ende gelesen, so schnell bin ich nicht, aber wie würden Sie denn die Zukunft der Entwicklung des Geldes, wir stehen ja in einem turbulenten, in einem ambivalenten Feld der Finanzmarkt- und Kapitalmarktentwicklung und wissen nicht wirklich, auch alle Fachleute sind sich uneinig, was da passieren wird. Hätten Sie aus dem, wenn man so geschichtlich einen Bogen sowieso schlagen kann, können Sie das noch projizieren?
Ja, also ja, können es vielleicht nochmal versuchen. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, in irgendeiner Form ein Regularium einzuführen für diese Zeichenhaftigkeit, die sich so wunderbar multiplizieren lassen, die aber immer irgendwo ihren Preis einfordern. Und wenn man hier den Gedanken der Reziprozität der Gesellschaft, der Gabe, die Ulrike Fedder ja auch angesprochen hat, aus der Gesellschaft der Gabe, also ich gehöre einer Gemeinschaft an und bin Teil dieser Gemeinschaft. Nun war die Gesellschaft der Gabe in der Feudalgesellschaft eine mit sehr strengen sozialen Barrieren. Also ist nichts, was wir uns zurückwünschen. Aber es ist durchaus, dieser Gedanke der Reziprozität ist durchaus übernehmbar. Das heißt, Sie sind, wenn ein Geld Glaubwürdigkeit haben soll, sind Sie darauf angewiesen, dass die Gemeinschaft selbst glaubwürdig ist, weil in irgendeiner Form dieser Gedanke der Reziprozität da drin enthalten ist. Nun können Sie sagen, wie haben wir in den vergangenen Jahrhunderten an das Geld geglaubt? Einerseits, weil ein Herrscher es beglaubigt hat, ist vorbei mit der Französischen Revolution. Dann kam vielleicht der Nationalgedanke als ein tragender Gedanke der Gemeinschaft. Fangen wir auch an, uns von zu trennen, zum Glück. Und es bleibt dann eigentlich nur, dass wir alle gemeinsam, um dieses Prinzip der Reziprozität zu erhalten, an das Gesetz, an eine Kodifizierung, wie vorhin auch gesagt wurde, an eine Kodifizierung glauben, die in irgendeiner Form diese Reziprozität festhält. Und da sehe ich in der Tat eine Möglichkeit von dieser Opferlogik, Opfer- und Inkarnationslogik des Geldes vielleicht wegzukommen, also im Sinne eines Glaubens an, nennen Sie es soziale Gerechtigkeit, wenn das nicht so ein abstrakter Begriff wäre, aber einer sozialen Gerechtigkeit als ein neuer gemeinschaftsbildender Gedanke. Und ich finde ihn ganz schön repräsentiert in den neuen Euroscheinen auch, die ja alle Gebäude darstellen, aber keine existierenden Gebäude, sondern abstrakte Gebäude. Und wenn Sie eine visuelle Umsetzung für das Gesetz, den Code suchen, ist es die Konstruktion, ist es das Gebäude. Und insofern ist das vielleicht bewusst, unbewusst ein Gedanke, der auch tatsächlich schon in Europa angelegt wurde, als die Nation abgelöst wurde durch diese neue Gemeinschaft.
Ein Kunsttheoretiker hat mir gesagt, die Scheine sind so leer, dass no vision. No vision of Europe. Ne? Die Scheine sind sozusagen Antivisionsscheine.
Antivisions, aber Sie haben doch eine Ahnung von dem, dass da eine Konstruktion vorhanden ist, die vielleicht eine Möglichkeit. Allerdings, ich gebe zu, ein Code, ein Gesetz ist etwas unglaublich Abstraktes. Um das mit Inhalt zu füllen, mit menschlichem Leben zu füllen, bedarf es schon sehr, sehr viel Anstrengung von uns allen, emotionalen Anstrengung. Und aber das ist meine Hoffnung, dass wir auf diese Weise vielleicht von diesem Opfer- und Inkarnationsgedanken wegkommen.
Herzlichen Dank. Das war ein fast theologischer Schluss. Ja. Dankeschön.